O, die tiefe Liebe Jesu, ist des Himmels Himmel mir. Das haben wir gerade gesungen. Diese Liebe ist wohl etwas, was nicht mehr besungen wurde als eben das, die Liebe. Auch wenn die verschiedensten Menschen mit ihren unterschiedlichen Liedern über Liebe sehr unterschiedliche Dinge meinen, und dennoch ist vielleicht gerade die Liebe das, was am meisten besungen wird, was am meisten vermisst wird, was am meisten gewünscht wird. Stellt euch vor, diese Liebe, die mir des Himmels Himmel geworden ist, würde auf die Erde kommen und ich würde diese Liebe hier auf der Erde erleben. Dann müsste man ja sagen, ich erlebe den Himmel auf Erden. Liebe Frauen, stellt euch vor, eure Männer würden euch so himmlisch lieben, dass ihr in eurer Ehe den Himmel auf Erden hättet. Aber genau das ist es, worum es heute geht. Ein Befehl, der nicht kleiner als genau das ist. Und deswegen so unerreichbar erscheint, aber er ist in der Bibel. Und es deswegen wert ist, einmal so tief darüber nachzudenken, wie wir es im Rahmen von Predigten tun können und dann aber auch nicht im Rahmen von einer Predigt. Aber lasst uns heute beginnen. Beginnen in Epheser 5, Kapitel 25. Ein kurzer Befehl, den die allermeisten Männer bis zum Ende ihres Lebens nicht gelernt haben umzusetzen. Und selbst die, die viel daran arbeiten, es zu tun, es schwer haben, ihn auszuleben. Aber die Botschaft ist heute nicht nur an die Männer alleine gerichtet, sondern auch an alle anderen Christen, denn sie ist nicht auf die Männer alleine beschränkt, selbst dann, wenn hier in besonderer Weise die Männer angesprochen werden. Lasst uns Epheser 5, Kapitel 25 lesen, bevor wir dann ein bisschen zum Zusammenhang gehen werden. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und der Zusammenhang ist ein sehr viel größerer. Und ihr wisst, beim letzten Mal, als es um Epheser ging, haben wir über die Frauen gesprochen, dass sie sich ihren Männern unterordnen sollen. Und wir haben darüber geredet, was Unterordnung ist. Und auch sie haben einen Vergleich bekommen, ein Vorbild. Sie sollen sich so Christus unterordnen, Entschuldigung, sie sollen sich so ihren Männern unterordnen, wie die Gemeinde sich in allem Christus unterordnet. Und jetzt gibt es den anderen Teil, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Auf der einen Seite sehen wir die Parallele Mann-Frau, auf der anderen Seite die Parallele und das Vorbild Christus und die Gemeinde. Nun lasst uns noch mal weiter in diesen Zusammenhang anschauen. Und wir kennen diesen Abschnitt aus Epheser 5, Verse 22 bis zum Ende, als die sogenannte christliche Haustafel, also wie eine christliche Ehe auszusehen hat. Aber das Ganze ist in einen Zusammenhang eingebettet. Ab dem vierten Kapitel beginnt Paulus, viele praktische Anweisungen an die Epheser zu geben. Er hat ihnen diesen Brief geschrieben, um die Segnungen in Christus, die wir als Gemeinde haben, zu zeigen, was wir alles in ihm geschenkt bekommen haben. Aber diese Segnungen, all diese Gaben Gottes an uns Gemeinde, sie erfordern auch eine Reaktion, also ein Handeln. Wenn Gott all die Dinge für uns tut, wenn er uns all das geschenkt hat, was wir in Christus haben, dann hat das auch eine Folge für uns, für unser Leben. Wir können nicht einfach genauso weiterleben, wie wir bisher gelebt haben, nachdem wir von Christus all das bekommen haben, was wir von ihm bekommen haben, mit all den Veränderungen unseres Herzens. Und während Paulus einiges über die Gemeinde zu sagen hat und über das Leben miteinander als Christen, sagt er dann in Kapitel 5, Vers 1, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Mit anderen Worten, wenn ihr denn schon Gottes Kinder seid, dann benehmt euch auch wie göttliche Kinder. Wie Kinder eines Gottes, eines liebenden Gottes. Das ist, was er dann weiter sagt und sagt, Vers 2, wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Das ist der große Überbegriff, unter dem ihr jetzt das ganze fünfte Kapitel und auch das weitere sechste Kapitel packt. Werdet Gottes Nachahmer. Lebt in dieser Liebe. Und er reiht einiges auf, was dieses Leben in der Liebe und auch das Leben im Licht dann ist. Das Leben in der Hingabe der Zeit, die wir haben. Und in Vers 18 kommt er dann und sagt, berauscht euch nicht mit Wein, weil daraus ein unordentliches Verhalten entsteht, sondern werdet vielmehr voll Geistes. Und was heißt das, voll Geistes werden? Nun, das heißt, zueinander mit Psalmen und Lobgesängen reden, dem Herrn in dem Herzen zu spielen, alle Zeit Gott dem Vater Dank zu sagen und uns einander in der Furcht Christi unterordnen. Und dann reiht er auf, wer sich wem unterordnet. Er sagt, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen. Vers 6, Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern. Kapitel 6, Vers 5, ihr Knechte gehorcht euren leiblichen Herren. Das gehört alles noch zu Epheser 5, Vers 18. Werdet voll Geistes. Und das, was dann daraus folgt, was das Ganze beinhaltet, praktisch. Und hier packt ihr bei diesem, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, aber nicht nur den Aspekt der Unterordnung, von dem er ja grammatisch gesehen ausgegangen ist, sondern hier macht er wie so einen Einschub und sagt, und ihr Männer, für euch gibt es auch einen Auftrag. Hier reden wir nicht nur über die Unterordnung, sondern wir reden auch über den anderen, wie der sich zu verhalten hat, dem die Unterordnung gebührt oder der Gehorsam. Bei den Kindern ist es auch so, die Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, aber dann sagt er auch den Eltern, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Er sagt den Knechten, sie sollen sich ihren leiblichen Herren unterordnen, aber dann sagt er auch, wie sich diese leiblichen Herren verhalten sollen, ihren Knechten gegenüber. Bei alledem packt Paulus noch viel mehr hinzu und macht diese Lehre, diese großartige Lehre der Verbindung zwischen Gemeinde und Christus und Ehe, Mann und Frau. Und zum Schluss sagt er, das ganze Geheimnis des Einfleischwerdens von Mann und Frau ist so groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Nun, das alles wollen wir nicht heute betrachten. Das möchte ich, dass wir das aber in diesem Zusammenhang sehen und das nicht vergessen. Vielmehr wollen wir uns heute jetzt erstens einmal dem Befehl zuwenden, dann werden wir uns dem Vorbild zuwenden und weiter werden wir heute auch nicht kommen. Das praktische Leben, das, was bei euch unter Punkt 3 ist, das könnt ihr gleich mit in Punkt 2 packen. Das wird so überall mitfließen. Und das nächste Mal machen wir dann weiter mit dem, was noch in den weiteren Versen kommt. Aber heute wollen wir uns erst einmal dem Befehl zuwenden. Es gibt einen Befehl, einen einzigen, so wie es für die Frauen einen einzigen Befehl gab, ordnet euch unter. So gibt es für die Männer einen einzigen Befehl. Und er heißt, liebt eure Frauen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Ihr erinnert euch noch, als es um Unterordnung ging, da mussten wir erstmal klären, was ist denn Unterordnung und was ist Unterordnung nicht? Ich hoffe, ihr habt noch ungefähr in Erinnerung, liebe Frauen, was Unterordnung ist. Dass es nicht einfach ist, still sein und alles zu tun, was der Mann sagt, sondern dass es ein bestmögliches, respektvolles Helfen ist, demjenigen, dem du dich unterordnest, also deinem Mann, ihm zu helfen, seinen Auftrag vor Gott bestmöglichst zu erfüllen. In Liebe, mit Respekt und Achtung. In aller Unterordnung, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, nachdem er auch deine Meinung und deine Einwände mit berücksichtigt hat, dann gehst du so, wie der Mann leitet, so wie der Mann entschieden hat. Das solltest du freudig und mit Überzeugung tun. Und alles, was der Mann unweise tut, Gott überlassen und auf ihn hoffen, nicht auf die Weisheit des Mannes. Nun, wenn wir also uns darüber Gedanken machen müssen, was ist Unterordnung, sollten wir uns an dieser Stelle auch Gedanken machen, was ist Liebe überhaupt? Und ich habe mir nicht die Mühe gemacht zu gucken, was man so im Internet als Liebe beschreibt. Das wäre, glaube ich, ziemlich verwirrend gewesen. Da gibt es so viele Menschen, die irgendetwas meinen. Aber was ist Liebe? Was bedeutet Liebe, wenn die Bibel von Liebe spricht. Okay, ihr wisst wahrscheinlich schon, dass im Griechischen zu der Zeit, als Paulus geschrieben hat, als die Apostel alle lebten, drei Begriffe für Liebe existierten. Also er konnte zwischen drei Begriffen wählen, welches er nehmen sollte, um zu beschreiben, was der Mann dort tun sollte. Nun, er nahm das Wort Agapeo. Und das ist die Liebe, Agape. Das ist das Wort, das in der Bibel im Neuen Testament, also das ist ja griechisch geschrieben, auch tatsächlich am häufigsten verwendet wird. Ein zweites Wort, das in der Bibel für Liebe vorkommt, das ist das Wort Phileo, lieben. Es ist mehr so etwas wie etwas sehr gern haben, etwas mögen. Es ist nicht die höchste Form der Liebe, wenn wir von tiefer Liebe sprechen. Und das dritte Wort, das es im Griechischen gab, ist das Wort Eros. Das kommt im Neuen Testament nicht vor. Und das bezeichnet die fleischliche Liebe. Es ist eher ein leidenschaftliches Begehren. Sie ist ihrem Wesen nach immer ich-bezogen. Also es ist etwas, was sie begehrt und haben will und deswegen eine Ich-Bezogenheit in dieser Art von Liebe ist. Ja, das ist auch oft das typische Gefühl von Verliebten. Sie begehren den anderen für sich. Und es ist nicht die tiefe Liebe, die sie zu dem anderen haben. Vielmehr ist es häufig so, dass sie eher den anderen für sich begehren und unbedingt haben wollen. Warum sollten sich Männer um eine Frau kloppen? Nun, das ist, glaube ich, auch die Art von Liebe, von der viele in unserer Gesellschaft heute reden, wenn sie von Liebe reden. Eine sehr ich-bezogene Liebe, eine Liebe, die von Begehren geprägt ist, aber nicht vom Geben, von dem anderen etwas geben wollen, für den anderen da zu sein. Und wenn, dann ist es oft nur so lange, ich vom anderen auch etwas habe. Wenn ich mich dem anderen gebe, wenn ich meine Zeit mit ihm verbringe, wenn ich Geld von mir gebe, wenn ich ein Stück meines Herzens dem anderen abgebe, dann ist die Bereitschaft oft nur so lange da, wie ich davon auch etwas habe. Etwas von dem, was ich begehre, vom anderen Menschen zu bekommen. Seine Gegenwart, seine Schönheit, sein Geld oder was auch immer. Und sobald ich es nicht mehr bekomme, dann sagt sich der Mann oder die Frau, was habe ich davon, mich mit ihm oder mit ihr abzuplagen. Und dann lässt man einander fallen. Und das ist keine Liebe, wie Christus geliebt hat. Demgegenüber ist die Agape-Liebe die höchste Form der Liebe. Es ist eine göttliche Liebe und sie ist vom Wesen her selbstlos. Und das sind die zwei Eckpfeiler dessen, was die Griechen mit Liebe bezeichnet haben. Das eine ist eine fleischliche, eine begehrende Liebe. Das andere ist eine göttliche, eine selbstlose, eine gebende Liebe. Soweit ich weiß, kommt die Liebe Agape in der Bibel niemals in Verbindung mit Sünde vor. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Ich gebe es zu, nicht alle Bibelstellen im Neuen Testament, das sind ein paar hundert, wo dieses Wort geschrieben ist, durchstudiert. Aber so viel ich weiß, kommt Agape tatsächlich niemals mit Sünde vor. Dass Eros sehr oft mit Sünde vorkommt in der Ich-Bezogenheit, im tatsächlichen Leben, das können wir uns sehr gut vorstellen, auch wenn sie in der Bibel nicht erwähnt wird. Und dann gibt es noch die Phileo-Liebe, also dieses eher etwas sehr gerne haben, etwas mögen. Das ist eine Liebe, die man vielleicht als die neutrale Liebe nennen kann. Denn sie kann sowohl mit Gott in Verbindung bringen, also ohne Sünde rein, auch Gott hat in dieser Art und Weise geliebt. Auch von Gott lesen wir, dass er mit der Phileo-Liebe geliebt hat, also dass er Dinge mag oder gerne hat. Aber, ja, zum Beispiel sagt Jesus in Johannes 16, Vers 27, der Vater hat euch lieb, oder wir könnten sagen, der Vater hat euch sehr gerne, wie ihr mich sehr gerne habt und wie ihr glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Also weil ihr mich gerne habt, sagt Jesus, hat auch der Vater euch gerne. So, und wenn Gott liebt, auch wenn es diese Phileo-Liebe ist, die benutzt wird, ist sie nicht voller Sünde. Ja? Also Phileo ist an und für sich nichts Schlechtes, sondern vielmehr eine Sache, die wir gern und gut leben sollten. Aber der Maßstab ist höher. Aber dieses Wort Phileo ist auch mit dem Kuss bei Judas übersetzt, mit dem er Jesus verraten hat. Dort heißt es eigentlich, Judas sagt, der, den ich gerne habe oder der, den ich lieben werde, den nehmt, der ist es. Es wird in den deutschen Übersetzungen immer mit Kuss bezeichnet, weil es die Form war, die Art, wie er dieses jemanden gerne haben oder lieben ausgedrückt hat. Ein sehr, sehr schlechtes Gern haben. Aber das ist das, was dort hinter diesem Wort Kuss steht. Ein anderes Beispiel in der Bibel ist, Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und dort sagt er, wer Vater oder Mutter mehr gerne hat, dort wird auch dieses Wort Phileo benutzt, wer sie lieber hat, wer sie mehr gerne hat als mich, der ist meiner nicht wert. Dann würdest du ja schon fast sagen, dass du Jesus nicht nur, wenn du schon mit der Agape-Liebe Jesus nicht lieben kannst und nur noch sagst, naja, die Phileo, das gute Zwischenmenschliche, das bringe ich noch für Jesus auf. Aber selbst dann muss es für Jesus so viel höher sein, als das, wie du deine Kinder, wie du deinen Mann oder deine Frau liebst. Ein sehr klassisches Beispiel haben wir bei Jesus und Petrus, als Jesus dem Petrus nach der Verrat, nach seiner Wiederauferstehung fragte, liebst du mich, Petrus? Was er dort genau fragt, heißt, Petrus, liebst du mich, Agape, mehr als diese anderen? Und Petrus sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe, dass ich dich lieb habe, also mit dieser Phileo. Und am zweiten Mal fragt Jesus ihn, Petrus, liebst du mich, Agape, Agapeo, mehr als dieser? Dann sagt Petrus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe, Phileo. Beim dritten Mal fragt Jesus Petrus, Petrus, hast du mich gerne? Mit dieser Phileo-Liebe. Jesus geht, Petrus traut sich nicht zu sagen, Herr, ich liebe dich selbstlos. Er ist gefallen. Er sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Und dann zum dritten Mal fragt, geht Jesus ein Stück tiefer und fragt ihn, Petrus, hast du mich gerne? Liebst du mich mit Phileo? Und Petrus wird traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich gerne? Das ist, warum Petrus traurig wurde. Nicht, dass Jesus dreimal fragte. Das ist nicht der Punkt in dieser Geschichte. Der Punkt ist, Petrus wird traurig, weil er Jesus nicht wirklich hingegeben lieben kann. Und er sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich gern habe. Und Jesus nimmt ihn in den Dienst und er verwirft ihn nicht. Und das ist so tröstlich. Vielleicht mag das auch jeden heute trösten, wenn er im Laufe der Predigt auch immer merken wird, es ist so schwer, an diese göttliche Liebe heranzutreten, obwohl Gott genau das befiehlt. Aber er verwirft uns nicht, wenn wir nicht lieben können, wie er geliebt hat. Und das ist auch ein Teil dieser Liebe. Nun, die geforderte Liebe ist Agapao, die Agape-Liebe. Ihr Männer, liebt eure Frauen mit einer vollkommenen, selbstlosen Liebe. Und wir werden uns diese Liebe noch etwas genauer anschauen. Diese Anweisung ist aber nicht nur an die Männer geschrieben. In Kapitel 5, Vers 2, ihr erinnert euch, das ist innerhalb dieses großen Zusammenhangs, da ermahnt Paulus die gesamte Gemeinde und sagt, wandelt in der Liebe. Wandelt in dieser Liebe. Agapao. Ihr sollt in dieser Liebe wandeln. Alle, aber hier auf die Männer zugeschnitten, liebt eure Frauen vollkommen und selbstlos. Nun, wie macht man das? Das ist ja das Wichtigste für uns Männer, das Wichtigste auch für all die anderen Christen, wenn sie den Befehl Gottes haben, zu lieben. Wie? Wie sieht diese Liebe aus? Es ist ja, wir ahnen es schon, nicht einfach mit einem Umarmung getan oder mit dem Bringen von Blumen und mit dem Helfen füreinander oder diese Dinge, irgendwie scheint das nicht zu reichen. Und erst recht reicht es nicht, wenn wir einfach nur unsere Frauen begehren, weil sie so nett und hübsch sind oder gut kochen oder freundlich und was auch immer sonst alles Begehrenswertes an ihnen dran ist. Aber das alleine ist es nicht. Nun, das Gute ist, dass Paulus immer wieder seine Lehren mit der Praxis verbindet. Und er hat hier an dieser Stelle gesagt, ihr Männer liebt eure Frauen, und er gibt einen Vergleich, damit die Männer wissen, wie sie lieben sollen, damit sie etwas in der Hand haben. Und er sagt, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Es ist nicht nur ein Maßstab, Christus. Und das ist unser Punkt 2. Das Vorbild ist Christus. Nicht nur Maßstab, wie hoch deine Liebe sein soll, sondern auch die Art der Liebe. In allem ist Christus das Vorbild. Nun, ich möchte mit euch durch ein paar Punkte gehen, die wir in der Bibel finden, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Denn das ist das, was uns zeigt, wie wir lieben sollten, wir Männer. Aber ich möchte auch alle Frauen und Kinder und die noch nicht verheiratet sind, mit hinzunehmen und sagen, schaut euch Epheser 5, 2 an. Da heißt es, wandelt in der Liebe, gleich wie Christus euch geliebt hat. Und das ist an alle geschrieben. Der Befehl zu lieben, wie Christus geliebt hat, ist nicht auf die Männer alleine beschränkt, sondern er ist auch alle gegeben. Niemand ist ausgenommen, der sich Christ nennt, so zu lieben, wie Christus geliebt hat. Hier aber in besonderer Weise an die Männer ausgerichtet. Nun, wie hat Christus geliebt? Und ich würde sagen, das Kernelement dieser Agape-Liebe, dieser besonderen Liebe, mit der Christus die Gemeinde geliebt hat, ist das, was Paulus hier gesagt hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und was hat er getan? Er hat sich selbst für sie hingegeben. Christus hat sich hingegeben für die Gemeinde. Und das ist das Kernelement dieser Agape-Liebe. Es ist interessant, wie oft dieses Hingeben geschrieben wird. Das Geben hier, also das ist ein Hingeben, das Wort geben, dieses Wort Hingeben wird sehr vielfältig übersetzt und im Griechischen sehr vielfältig gebraucht. Und ich möchte euch mal mehrere Beispiele geben und ihr werdet einen Eindruck davon bekommen, was die Idee ist, die dahinter steht, zwischen diesem Hingeben, was es eigentlich heißt. Mindestens dreimal wird gesagt, dass Christus uns geliebt und sich dabei hingegeben hat. Und zwar hier in Vers 25, in Vers 2, aber auch in Galater 2, Vers 20. Da sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich in Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Mindestens zweimal wird dieses Wort aber auch gebraucht in einem Sinn, wo nicht Christus sich hingegeben hat, sondern wo Gott Christus hingegeben hat. Wo der Vater seinen Sohn Christus hingegeben hat. Das heißt in Römer 4, 25, ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben wurde. Christus hat sich aus Liebe gegeben, hingegeben für uns, aber gleichzeitig waren es unsere Übertretungen, unsere Sünden, die Gott den Vater dazu veranlassten, seinen Sohn dahin zu geben. Und nochmal Römer 8, 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hatte, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und da sehen wir diese Liebe des Vaters, die er an uns hatte. Das, was in Johannes 3, Vers 16 schon steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Gab, das Grundwort von hingeben. Das ist das besondere Kennzeichen dieser Agape-Liebe. Sie ist eine Liebe, die gibt. Nicht eine Liebe, die etwas gerne hat und es haben will, die etwas begehrt, sondern eine Liebe, die gibt. Und das war diese Liebe, die Gott zutiefst kennzeichnet, sodass er sogar einen Teil seiner Gottheit, seinen Sohn Jesus Christus, gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben ein Beispiel von Paulus und Barnabas, von denen gesagt wird in Apostelgeschichte 15,26, sie haben ihr Leben für Christus hingegeben. Sie gaben es hin. Nun, während das beim ersten Hingeben immer wieder so dieses in den Tod hineingehen schwingt, Jesus hat sich für uns hingegeben in den Tod. Gott hat seinen Sohn dahingegeben in den Tod. So schwingt bei diesem, dass sie ihr Leben hingegeben haben, nicht so sehr der Tod mit, sondern wir sehen hier sehr deutlich, sich hingeben ist nicht nur die Bereitschaft für jemanden zu sterben, wenn es darauf ankommt. Es ist auch die Bereitschaft für jemanden zu leben. Darauf kommt es auf jeden Fall an. Es gibt so manch einen Christ, der vielleicht eher bereit wäre, für Christus sein Leben zu geben, hinzugeben, also für ihn zu sterben. Aber sie sind nicht bereit, für Christus ihr Leben, jede Stunde ihres Lebens, ihm zu geben. Ihn zu fragen, wie sie die verbringen sollten, was sie lieben sollten, was sie nicht gerne tun sollten. Wir haben eine Erinnerung in 1. Korinther 13,3. Und das ist kennzeichnend für unsere Art von Menschen. Wenn wir jetzt so über dieses Hingeben sprechen, dann sagen wir, okay, ich versuche alles abzugeben, was ich habe. Ich gebe alles hin. Ich gebe mein Geld, das teile ich mit der Frau, meine Zeit teile ich mit der Frau. Vielleicht auch noch Entscheidungen, die teile ich mit ihr. Ich versuche mein ganzes Leben mit ihr zu teilen und mich ihr hinzugeben. So wie ich es ja auch während der Arbeitszeit für meinen Chef tue, dass ich mich ihm hingebe, seinem ganzen Willen, tue, was er will, damit ich mein Geld kriege. Das ist ja für die meisten der einzige Grund, weshalb sie arbeiten gehen. Also ein Begehren, ja, nicht die Liebe zur Arbeit, sondern eher das Begehren des Geldes oder das Brauchen von Geld, weil man daraus das zum Leben braucht. Aber wenn du dich hingeben würdest an deine Frau, lieber Mann, oder liebe Frau, du würdest dich an deinen Mann hingeben, ihr würdet euch an Christus hingeben, ihr würdet euch einem guten Werk hingeben, aber wenn ihr dabei keine Liebe habt, dann nützt es euch nichts. 1. Korinther 13,3. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, da ist wieder dieses Wort, damit ich verbrannt würde. Aber wenn ich keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Deswegen möchte ich darauf hinweisen, es geht hier nicht um das Hingeben an sich, sondern hier geht es wirklich um die Liebe, die Paulus beschreibt. Eine Liebe, die Gott dazu gebracht hat, sich hinzugeben. Nicht ein formelles Hingeben ohne Liebe, sondern eine Liebe, die sich hingibt. Lass uns noch mal ein bisschen über dieses Hingeben nachdenken. Das Hingeben hat die Idee des etwas Abgebens, Übergeben. Wenn wir zum Beispiel jemanden seinem Schicksal übergeben, dann heißt das, wir tun nichts mehr für ihn. Wir versuchen nicht mehr Einfluss zu nehmen, dass er irgendwie noch gerettet wird, wenn jemand in Gefahr ist, sondern wir sagen, wir können nichts mehr machen, wir übergeben ihm jetzt den Schicksal. Wir können für ihn nichts machen. Wenn ein Angeklagter ins Gefängnis gegeben wird, dem Gefängnis übergeben wird, dann wird nicht mehr das Gericht darüber verfügen, sondern ist der Gefängniswärter. Er verfügt jetzt über Wohl und Wehe des anderen. Wenn wir etwas hingeben, abgeben, dann geben wir es etwas von uns weg. Aber wenn wir selbst entscheiden, also wenn wir nicht über etwas entscheiden, sondern für uns selbst und sagen, ich gebe mein Leben hin, dann kann ich es doch eigentlich jederzeit wieder nehmen, oder? Stellt euch den Medizinstudenten vor, der sein Leben dem Studium hingegeben hat. Er verzichtet auf viele Dinge. Er hat sein ganzes Leben hingegeben, um guter Mediziner zu werden. Und das kennzeichnet all seine Entscheidungen. Das kennzeichnet seinen Tagesplan, das kennzeichnet seinen Urlaub oder Nicht-Urlaub, was er arbeitet oder was auch immer er tut. Es kennzeichnet, er hat sein Leben dem Medizinstudium gegeben. Er könnte es jederzeit wieder für sich nehmen, oder? Das machen die meisten Studenten ja auch und sagen, okay, jetzt gebe ich mal wieder hin, aber am Wochenende hole ich es zurück, dann mache ich mal, wozu ich Lust habe und dann geht es weiter. Oder nehmen wir einen Wohltäter, der sein Leben der Wohltätigkeit hingibt. Ja, er redet davon. Das eine Mal geht er selbst hin und packt an, ein anderes Mal würde er Geld dafür geben oder er organisiert etwas für Bedürftige. Ein anderes Mal sucht er Willige, die mit anpacken. Oder er informiert einfach und will Spenden eintreiben. Aber er hat sein Leben der Wohltätigkeit hingegeben. Alle Menschen wissen davon. Es bleibt nicht folgenlos. Sein ganzes Leben hat er darauf aufgebaut. Aber er kann es auch wieder zurücknehmen. Und er kann auch immer wieder mal selbst tun, wozu er gerade Lust hat. Wenn wir unser Leben etwas hingeben, wir können es auch dem Sport nehmen oder der Missionar, der für ein Volk sein Leben hingibt, dann ist das eine freiwillige Entscheidung, Dinge aus der eigenen Kontrolle oder zumindest aus dem eigenen Entscheidungsbereich abzugeben und unter einer anderen Autorität zu stellen. Wenn du dein Leben abgibst, entscheidet nicht mehr deine eigene Lust, dein Wohlwollen darüber, sondern das Ziel, wofür du dein Leben hingegeben hast, entscheidet darüber, wie du deine Zeit, dein Geld, deine Kraft, deinen ganzen Körper gebrauchst. Das ist die Idee, die hinter diesem Hingeben steht. Jesus hat, als er auf diese Erde kam, sich den Menschen hingegeben. Für seine Gemeinde hat er sich hingegeben. Er hat zu keinem Zeitpunkt etwas getan, was für sein eigenes Wohlwollen war. Wenn er lehrte, tat er es aus Liebe zu den Menschen und weil es nötig war. Wenn er schwieg, tat er auch das dafür. Bis zu dem Tod lebte er im Gehorsam seinem Vater gegenüber, der ihn, seinen eigenen Sohn, gab, damit wir gerettet werden können. Und er lebte bis zu dem Gehorsam am Kreuz. Und zum Schluss sagt er, ich gebe mein Leben. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es selbst. Und Jesus ist am Kreuz nicht erstickt. Er ist nicht verblutet. Er ist nicht am Herzinfarkt oder etwas dergleichen gestorben. Sondern er selbst gab sein Leben dahin. Er gab es ab. Niemand nahm es ihm. Und dieses Freiwillige, sein ganzes Leben lang hingeben zu einem Zweck, für jemanden zu einem Zweck, ist die Liebe, mit der Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist die Liebe, mit der ein Mann seine Frau lieben soll. Aus eigenem Antrieb, aus eigener Entscheidung, gebend, hingebend, für seine Frau zu einem Zweck. Über den Zweck werden wir heute nicht mehr reden. Das sind weitere Verse, die uns darüber belehren. Was ist nun das Ziel, das ich damit verfolge, wenn ich meine Frau so stark liebe? Ist es lediglich, damit es ihr gut geht, damit sie Wohlbefinden hat? Nein, das ist es nicht. Auch das passt nicht in unser allgemein menschliches Denken hinein. Aber wir wollen uns hier an die Bibel halten. Das ist der Kern der hingebenden Liebe. Ich gebe mich selbst, alles, was zu mir gehört, gebe ich ab. Ich gebe es dahin. Es gehört nicht mehr mir. Für jemand anders. Nun lass uns noch ein paar zusätzliche Aspekte dieser Liebe anschauen. Wir werden nicht ausführlich darauf stehen bleiben. Sie sind immer nur einzelne Aspekte, die Teil dieser Liebe, Agape sind, von der wir jetzt den Hauptinhalt bereits gesehen haben. Was wir in Kapitel 5, Vers 2 sehen, ist, dass diese Liebe Jesu opferbereit ist. Das Dahingeben, er sagt, er hat es dahingegeben als Brandopfer, als Schlachtopfer. Er hat sein Leben geopfert. Das Hingeben geht also so weit, dass es eine absolute, vollständige Selbstopferung ist. Ich habe nichts mehr für mich, ich opfere alles dahin. So wie Jesus sein Leben, sein ganzes Leben dazu gelebt hat und auch dafür gestorben ist, es für uns zu geben. Es ist eine opferbereite Liebe. Wir sehen weiter von dieser Liebe Jesu an seine Gemeinde in Epheser Kapitel 2, Vers 4 und 5. Da heißt es, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe, Agape, Willen, mit der er uns geliebt hat, also das ist die Liebe, mit der Gott und Jesus uns geliebt haben, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit Christus lebendig gemacht und jetzt der Einschub, der sie besonders kennzeichnet, aus Gnaden seid ihr errettet. Es war diese Liebe, die Gott dazu führte, aus Gnade die Menschen zu retten, die nichts an sich hatten, das liebenswert wäre, nachdem sie sich von Gott abgewandt hatten und seine Rebellen geworden sind. Diese Liebe ist eine Gnadenliebe. Nun, überlegt euch einmal, was das heißt, all ihr Menschen, die ihr liebt und geliebt werden wollt. Es ist sehr typisch für uns in der Welt heute, dass man sagt, die Leute sollen mich lieben, wie ich bin. Ich will mir die Liebe nicht verdienen müssen. Und fast alle lechzen danach, geliebt zu werden, egal wie sie sind. Und Jesus hat die Menschen geliebt, so wie sie sind. Und es gab für diese Menschen, an diesen Menschen, nichts Liebenswertes. Sie wurden geliebt, du bist geliebt, so wie du bist. Mit dem Unterschied, der Wunsch der Welt ist ja heute, geliebt zu werden, wie man ist und sich nicht ändern zu müssen. Aber Jesu Liebe beinhaltet eine Veränderung. Er liebt dich, wie du bist, aber wenn du zu ihm gehörst, dann darfst du nicht bleiben, wie du bist. Auch das ist ein Teil des Zwecks dieser Liebe und über den wir uns beim nächsten Mal genauer Gedanken machen wollen. Aber das ist eine Gnadenliebe, die so viele Menschen gerne hätten, die wir alle gerne haben. Wer will dieses anstrengende Leben, sich immer nur die Liebe verdienen zu müssen? Wir lernen unseren Ehepartner kennen und wir wissen, wenn wir so und so handeln, dann, das mag er, dann wird er mich auch wieder zurücklieben. Wenn ich das und das tue, dann gibt es eine Umarmung, dann gibt es ein Dankeschön, dann gibt es was auch immer wir gerne haben. Das tun wir doch, oder? Und wir leben in lauter Manipulationen. Der Mann hilft seiner Frau, die Küche aufzuräumen und einzuräumen, nicht weil er so gerne die Küche einräumt oder weil er einfach selbstlos seine Frau liebt, sondern damit sie eher fertig ist und er sie dann für sich hat. Oder damit sie ihm dankbar ist und er dann bekommt, was immer er möchte. Das ist die Art, wie wir einander lieben. Nicht aus Gnade. Nicht aus Gnade, sondern aus Verdienst. Aber Agape-Liebe ist eine Liebe, die sich hingibt, aus Gnade zu lieben, ohne dass der andere es in irgendeiner Art und Weise verdient hat. Es ist schön und es ist Teil dessen, was Gott in die Ehe gegeben und geschenkt hat, wenn ein Mann seine Frau, also ihre Schönheit begehrt, ihre Freundlichkeit, ihre Weisheit, ihre Gegenwart, was auch immer. Und er soll sich daran erfreuen. Das ist es, wozu Gott sie auch gemacht hat. Es ist nichts Falsches dabei. Aber die Liebe, die Gott fordert, die er will, darf nicht abhängig sein von diesen Facetten der Ehe, von dessen, was die Liebe schön macht. Die Liebe, von der Gott will, dass wir lieben, weil er die Gemeinde so geliebt hat, ist eine Gnadenliebe, unabhängig, ob die Frau es verdient. ob sie irgendetwas dafür getan hat. Und ich will daran erinnern, alle Christen sind aufgefordert, genau so zu lieben. Lest euch Epheser 5, Vers 2 durch und ihr werdet es dort sehen. Alle sind aufgefordert, dass wir einander in der Gemeinde, egal wer es ist und wie derjenige ist, genau so mit Gnade zu lieben. Es ist schon in sich falsch zu sagen, ja, der hat das und das getan, deswegen kann ich nicht lieben. Dass du ihn dann mit deiner begehrenden Liebe nicht lieben kannst, das ist mir schon klar. Aber das ist ja nicht das, was Gott will. Er will, dass wir mit dieser gnädigen Agape-Liebe wirklich einander lieben. Auch die anderen Christen in anderen Gemeinden, sogar unsere Feinde, und die anderen Christen sind ja nicht unsere Feinde. Wie viel mehr sollten wir unsere Geschwister lieben, auch wenn sie anders sind als wir, wenn sie viele Dinge anders sehen als wir, auch dann, wenn wir vielleicht an einigen Stellen verletzt wurden durch sie. Das darf niemals die Liebe wirklich kleiner werden lassen. Denn die Liebe aus Gnade, diese Agape-Liebe, ist unabhängig von dem, was man dir angetan hat. Ich weiß, dass das hart ist, aber Jesus hat selbst seinen Peinigern am Kreuz für sie gebetet und gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und den Petrus hat er mit Agape-Liebe geliebt, auch wenn er ihn nicht traute, sich zu sagen, Herr, ich habe dich selbstlos lieb. Er konnte das nicht mehr sagen, aber Jesus liebte ihn genauso wie jeden anderen. Und er will es von uns, er will es von dir, lieber Mann, dass du deine Frau so liebst. Wenn wir jetzt Epheser 2 weiterlesen würden, dann werden wir auch feststellen, dass das eine Liebe ist, die gütig ist, die also den anderen mit Güte, mit etwas Gutem überschütten will. Ganz gleich, ob mit Helfen, Geschenke geben, Zweisamkeit, wie auch immer, mit Lob, Anerkennung, all diese guten Dinge. Ihr Männer, überschüttet eure Frauen damit, denn das ist die Art, wie Gott seine Gemeinde liebt. Und wenn er sie erst zu sich in den Himmel genommen hat, das ist eben das, was in Epheser 2, Vers 7 steht, da will er sie mit Güte, in dieser Gnade will er sie mit Güte überschütten. Und das ist etwas, was wir Männer hier schon auf der Erde an unsere Frauen ausüben sollen. Sie überschütten mit all dem Guten. Studiert eure Frauen, lernt sie kennen, ob sie lieber ein paar Geschenke oder Blumen oder Hilfe oder Anerkennung oder Lob oder was auch immer gerne hätten oder von allem gleich alles. Liebt sie. Übrigens, dass man die Frauen lernen, also sie studieren soll, ist ein biblisches Gebot, aber auf das möchte ich später zurückkommen. Ein anderes Kennzeichen dieser Liebe Christi an seine Gemeinde ist ihre Unvergänglichkeit. In Johannes 13,1, wie er die Seinen geliebt hat, so liebte er sie bis ans Ende. Und Gott sagt an Israel, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, in Jeremia 31. Diese Liebe ist für immer, sie ist ohne Ende, bis an das Lebensende deiner Frau. Liebe sie, sie endet nicht. Und das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist nicht die letzte Sache, sondern für heute das Letzte. Das ist eine Liebe, die für den anderen vor Gott einsteht. Auch Jesus Christus hat für seine Jünger gebetet. Und er wollte, dass sie die gleiche Fülle und das Einssein und die Herrlichkeit erleben, die er bei seinem Vater hatte. Er hat für seine Jünger und auch für die gebetet, die durch das Wort der Jünger an ihn glauben würden, dass sie alle mit ihm zusammen zum Vater kommen, in der ewigen Herrlichkeit eins sein und die vollkommene Freude erleben. Er hat für sie gebetet. Er hat für sie gebetet, dass ihr Glaube nicht aufhört. Das Gebet füreinander ist ein weiterer Teil dieser Liebe. Auch Christus hat diese Liebe an seine Gemeinde so ausgelebt. Für eure Frauen nicht zu beten, Männer, heißt, sie nicht zu lieben. Es gibt noch so viel mehr dazu zu sagen. Und wir wollen beim nächsten Mal uns vor allem über das Ziel Gedanken machen. Wofür lebe ich meine Frau? Was will ich mit dieser Liebe bezwecken? Es ist nicht das Wohlbefinden der Frau. sondern es ist etwas anderes. Auch das wollen wir aus der Bibel herauslesen. Für heute wollen wir dieses Gebot uns nochmal in Erinnerung rufen, das an alle gerichtet ist. Epheser Kapitel 5, Vers 2 und 5, Vers 25. Liebt einander. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Mit der Liebe, mit der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, deine Liebe ist so einzigartig, im wahrsten Sinne des Wortes einzigartig. Du bist der Einzige, der so selbstlos, vollkommen göttlich geliebt hat. Nur durch deinen Geist haben wir die Chance, auch so zu lieben, es wenigstens ansatzweise und zeitweise zu tun. Leider ist die Praxis so, dass wir immer wieder durch die Sünde verdorben werden und dass wir immer wieder eher abgeschwächt lieben. Wir haben vielleicht etwas gerne, mögen es, und vielfach ist Sünde mit im Spiel, indem wir es für uns tun, weil wir uns selbst lieben. Aber ich bitte dich, dass du uns dazu führst, so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Du möchtest, dass jeder deiner Kinder, jeder Einzelne, so liebt, wie du geliebt hast. So liebt, wie Jesus Christus die Gemeinde geliebt hat. So voller Hingabe, sich selbst hinzugeben in diesen Liebe, in diesen Dienst. Und ich bitte dich, das zu bewirken. Und dass du besonders gerade uns Ehemännern immer wieder in Erinnerung rufst und uns auch mit der Fähigkeit ausstattest, so zu lieben, dass du jeden Tag neu diese Liebe durch deinen Geist in unsere Herzen ausgießt, unsere Frauen zu lieben, hingegeben, selbstlos, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das bitte ich in Jesu Namen.